Es ist auch verrückt, wie viele Leute jetzt zu uns kommen, die das Eierhäuschen tatsächlich noch kennen, als es noch wirklich im Betrieb war. Ich hatte letztens ein Pärchen dort, die haben sich an dem bestimmten Tag vor 66 Jahren im Eierhäuschen kennengelernt und haben dann ihr Jubiläum gefeiert. Und die Leute haben einfach so eine große Verbindung und haben so lange darauf gewartet, dass dieses Haus wieder aufmacht.
Im Harper's Bazaar Magazin begleiten wir die spannendsten Menschen der Welt und im Harper's Bazaar Podkalender begleiten sie uns. Im Mai ist Jessica Joyce Sidon zu Gast. Jessica ist eigentlich Hamburgerin und studierte BWLerin. Sie realisiert aber gerade schon ihr zweites und sehr spannendes Restaurantprojekt in Berlin. Was es damit auf sich hat, wie sie dazu kam und was das Ganze mit Kunst zu tun hat, erzählt sie uns jetzt. Herzlich willkommen. Jessie, wie du überraschenderweise gerne genannt werden möchtest. Ich würde dich zunächst einmal bitten, dich einmal vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
Hallo erstmal und danke für die nette Einladung. Genau, ich bin Jessie, ganz, ganz kurz. Genau, Jessica Joyce ist der Name, den mir meine Mutter damals gegeben hat. Ich glaube, die hatte so ein kleines Fable für amerikanische Romane und Namen. Und das hat sich jetzt aber eingebürgert, dass mich eigentlich alle Jessie nennen und ich unterschreibe mit Jessie und in E-Mails bin ich Jessie. Von daher, hallo.
Hi. Du bist aus Hamburg ursprünglich?
Ich komme genau ursprünglich aus Hamburg, bin dort geboren und auch aufgewachsen. Meine andere Hälfte quasi ist französisch. Mein Papa und der ganze riesengroße Teil meiner französischen Familie lebt in Paris und mittlerweile auch in ganz Frankreich verteilt.
Wie schön.
Ja, sehr schön. Es macht auf jeden Fall Spaß.
Die Ferienplanung leichter wahrscheinlich.
Die Ferienplanung, ja, es gibt halt so ein paar Sachen, die man wahrscheinlich gar nicht verraten darf. Denn ja. Der Grund, dadurch, dass ich die ganze Zeit in meinen Sommerferien und auch jetzt irgendwie Familie besuche in Frankreich, hat zum Beispiel dazu geführt, dass ich noch nie so wirklich in Italien war.
Okay, ja,
das,
klar.
Mir mittlerweile schon ein bisschen unangenehm ist, aber ich bin einfach noch nie so richtig. Bucketlist auf jeden Fall. Ja, es steht doch ganz, 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 ganz weit oben auf der Liste, ja. Definitiv. Genau, bin in Hamburg aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe dort studiert, bin dann auch nach Paris gegangen, habe dort mein Studium beendet und dann relativ nah, auch nach Studienende, nach Berlin gekommen, was mittlerweile tatsächlich schon fast 20 Jahre her ist.
Ja, ehe wir da auf dein aktuelles Projekt zu sprechen kommen, du bist nämlich nicht nur BWLerin, sondern auch Wirtin. Wie bist du eigentlich überhaupt zur Gastronomie gekommen?
Ja, eigentlich wie man so zur Gastro kommt, ich weiß gar nicht. Also außer mein Sohn vielleicht, der mir jetzt ab und zu sagt, dass er unbedingt Restaurant da werden möchte, wenn er groß ist. Bin ich über einen ganz klassischen Weg dazu gekommen. Also ich habe mir damals mein Studium finanziert. Ich habe mein erstes Taschengeld in der Gastro verdient. Mhm. Meine Mutter kommt aus der Gastro. Also meine Mutter ist, die hat irgendwann eine Umschulung gemacht, ist Köchin geworden und hatte selber auch so ein kleines Wirtshaus in Hamburg. Da habe ich auf jeden Fall auch sehr viel Zeit verbracht, als ich klein war. Und
konntest dir ganz viel abschauen, ja.
Mehr oder weniger, ich weiß gar
unbewusst
nicht.
Unbewusst wahrscheinlich.
Mhm. Aber einfach, glaube ich, so eine Liebe, die man einfach entwickelt, auch mit unterschiedlichen Menschen zusammen zu sein und einfach auch, dass Gastronomie ja ganz oft was zu tun hat mit glücklich sein. Und wenn man mit Gästen zusammenarbeitet, egal in welcher Form, und sieht, was für positive Emotionen das irgendwie weckt, versteht man dann, glaube ich, warum das so süchtig macht. Und ich bin irgendwie nie so richtig davon weggekommen.
Du bist nun Pächterin des sogenannten Eierhäuschens, das in einer ganz besonderen Umgebung in Berlin liegt, nämlich dem Spreepark. Das ist ein ganz geschichtsträchtiger Ort. Was kannst du uns dazu erzählen?
Der Spreepark im Plenterwald, ist ja, also gerade Berlinern und auch, glaube ich, weit über die Grenzen von Berlin mittlerweile heraus ist der relativ bekannt, weil das ganze Areal rund um den Plenterwald war immer schon Ausflugsziel und damals in der DDR und dann auch genau nach dem Mauerfall war einfach der Spreepark der Ort, wo man als Berliner hingegangen ist. Man hat dort teilweise, also so weit wie ich ja, seine Wochenenden verbracht. Und es war wirklich der Ort, den die meisten Menschen, die hier aufgewachsen sind, wirklich mit ihrer Kindheit verbinden.
Ja, weil es da auch Riesenrad und so Fahrgeschäfte gab, oder?
Genau, es war ein klassischer Vergnügungspark mit Riesenrad, Achterbahn, Tassenkarussell und Zuckerwatte. Das war damals auch, ich meine, jeder konnte da hingehen. Das ist jetzt nicht wie so ein Europapark und Heidepark für uns, wo man halt irgendwie, keine Ahnung, 3 Monate drauf sparen muss, dass man da mit der Familie mal hingehen kann, sondern der Spreepark war wirklich ein Park, in dem wirklich die Berliner jede Woche teilweise hingegangen sind.
Ja, nett. Nach der Wende hat die Neubelebung nicht so richtig gut funktioniert und 20 Jahre lang herrschten dort Stillstand und Verwahrlosung. Und nun oder seit einigen Jahren wird das Gelände Schritt für Schritt saniert. Also das Riesenrad, Wasserbecken und Werkhalle sind geplant und eben dieses Riesenrad, 45 Meter hoch, soll wieder das Zentrum des Parks werden. Jetzt aber gibt es auch noch einen anderen zentralen Punkt, der viel, viel älter ist als der Park an sich, nämlich das Restaurant Eierhäuschen, das du übernommen hast. Erzählst du uns dazu ein bisschen was?
Wie du schon sagst, ist der Spreepark als Kultur-, Natur- und auch teilweise Vergnügungspark wieder geplant. 2026 soll das Ganze offiziell eröffnen. Man muss dazu sagen, dass auch jetzt schon ganz viele tolle Performances und kleine Ausstellungen und Veranstaltungen dort stattfinden, die quasi einem schon Zugang zu dem Park geben.
Ja.
Es ist tatsächlich eigentlich noch geschlossen, aber wie gesagt, es gibt ab und zu Veranstaltungen an diversen Orten, die schon wieder geöffnet sind, die man offiziell besuchen kann. Und genau das Eierhäuschen inklusive Gastronomie ist quasi der erste Schritt oder der erste Schritt der Wiedereröffnung des ganzen Areals. Und das Eierhäuschen wird seit 2014 ganz aufwendig und unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes saniert und restauriert. Deswegen hat es jetzt auch so lange gedauert. Also wer das Areal kennt, hat gesehen, dass das Eierhäuschen in den letzten, es waren gar nicht 20 Jahre, sondern ich glaube fast 40 Jahre lag es wirklich brach. Mhm. Nichts ist da drin passiert. Und jetzt seit 2014 wurde richtig hart daran gearbeitet.
16 Millionen Euro, habe ich gelesen, sind reingeflossen, die das Land Berlin.
Ja, immer so zwischen 16 hat. Und 17. Ja, 16, 17, 18 habe ich auch schon gelesen. Und es passiert auch immer noch. Also es sind immer noch Sachen, die dort gemacht werden. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jeder Berliner, jede Berlinerin, die sich dafür eingesetzt hat, dass das Haus nicht abgerissen wird, kann jetzt sehen, dass das wirklich, ich will nicht sagen, dass es das Geld wert war, aber es ist natürlich schon eine Menge Geld. Aber es ist wirklich toll geworden.
Und ist ein historischer Landmark. Also schon Theodor Fontane hat nicht nur dort gegessen, sondern auch drüber geschrieben.
Auch drüber geschrieben, genau. Genau, die Gastronomie ist quasi der erste Teil, der jetzt wieder eröffnet hat. Sollte auch eigentlich schon 2022 passieren. Das hat sich natürlich, wie es so ist, mit Denkmalschutz und dem Bau in Berlin und überall wahrscheinlich, hat sich ein bisschen nach hinten verschoben. Wir konnten dann aber letztes Jahr im Mai, also 2023 im Mai, den Biergarten eröffnen. Und zwar noch nicht so, wie er dann irgendwann 2026 aussehen wird, aber wir konnten ihn auf jeden Fall aufmachen. Und das Eierhäuschen ist jetzt seit Februar als Restaurant Ei wieder eröffnet.
Das klingt natürlich wie so eine kleine Bude, in der man Eier kaufen kann, aber de facto ist das ein riesiges, wunderschönes Backsteinhaus aus dem 19. Jahrhundert. Und in einem Teil davon eben liegt euer Restaurant. Welche Art Küche bietet ihr denn an? Wie würdest du das nennen?
Im Eierhäuschen konnte man damals schon Ende des 19. Jahrhunderts und dann weiter auch bis 1950 konnte man dort essen und schlafen. Und es war natürlich dadurch, dass das halt so fest verankert ist, in Berlin gab es immer eine deutsche Küche. Und
ja.
Wir sind jetzt da reingekommen als relativ junges Team, modernes Team mit dem Anspruch natürlich auch an eine an eine nachhaltige Küche und an eine vor allem produktorientierte Küche.
Ja.
Und wollen und können da, glaube ich, gar nicht mit einem ganz modernen Konzept jetzt aufschlagen. Das heißt, wir versuchen wirklich deutsche Küche mit regionalen Zutaten aus der Umgebung dort so zu verarbeiten und zu präsentieren, dass jeder die Gerichte versteht. Also das ist jetzt natürlich nicht ein klassisches Schnitzel mit Pommes, sondern es hat immer so ein bisschen einen modernen Twist, aber wir wollen irgendwie das Rad dann nicht neu erfinden und versuchen wirklich eine einfache, moderne Küche, die einfach gut schmeckt, aber die jetzt nichts Überraschendes oder nichts ganz Neues bringt, zu präsentieren.
Ja. Ihr habt, glaube ich, im Februar eröffnet.
Genau.
Und wie ist bisher deine Bilanz, Jessie? Das sind ja gerade so Monate bisher in Berlin gewesen, die nicht so richtig ausflugslokal verdächtig sind.
Das stimmt. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber wie gesagt, manchmal kann man sich ja nicht alles aussuchen. Und dadurch, dass wir das Team ja schon letztes Jahr fest hatten, also zumindest das Kernteam, mussten wir quasi so schnell es geht öffnen. Und wir haben, nachdem wir den Biergarten dann im November 23 geschlossen haben, hatten wir ein bisschen Zeit, uns auf die Eröffnung vom Eierhäuschen, also vom Restaurant, vorzubereiten. Und haben dann im Dezember schon ein paar kleine Veranstaltungen gemacht, Weihnachtsfeiern und ein paar Testessen mit ausgewählten Leuten. Und hatten dann im Januar eine kleine Pause, haben alles runtergeschrieben, vorbereitet und haben dann im Februar eröffnet. Und tatsächlich lief das besser als erwartet. Also ich glaube aber auch, weil dieser Ort, wie ich schon gesagt habe, die Leute haben einfach so eine große Verbindung und haben so lange drauf gewartet, dass dieses Haus wieder aufmacht.
Ja.
Und
auf YouTube kann man Filmchen sehen, da läuft es noch unter Lost Place, ja. Also da waren Leute dann drin, man sieht riesen Graffitis, die Fensterscheiben alle abgeklebt und eben so Gruselstimmung innen drin, ja. Und in den Kommentaren merkt man, wie die Leute eben dran hängen und sagen, es ist so schade, wie das hier runterkommt, ja.
Ja, und es ist auch verrückt, wie viele Leute jetzt zu uns kommen, die das Eierhäuschen tatsächlich noch kennen, als es noch wirklich in Betrieb war. Also ich glaube, dass die vor allem der Gastrobereich schon lange nicht mehr so aussah, wie er jetzt aussieht. Das war vielleicht damals mal der Fall. Die Leute, die aber jetzt zu uns kommen, die kennen das halt, da wurde gefeiert und getrunken. Und man hat auch so viele tolle Geschichten, die einem dann erzählt werden. Also ich hatte letztens ein Pärchen dort, die haben sich an dem bestimmten Tag vor 66 Jahren im Eierhäuschen kennengelernt und haben dann ihr Jubiläum gefeiert.
Ach.
Und so eine Geschichte, da gibt's relativ viele und das ist total spannend. Ich meine, für mich ist es dann schon manchmal ein bisschen schwierig oder komisch auch, weil ich kenne das ja nicht und ich würde so gerne mitreden, aber ich habe ja keine Ahnung.
Du bist eine Zugereiste.
Ich bin eine Zugereiste, genau. Ich bin ja nicht mal in Berlin geboren und dann höre ich mir diese Geschichten an und hatte auch gar keine Ahnung, was für eine Verantwortung dann doch auf den eigenen Schultern liegt.
Ja.
Weil schon auch eine hohe Erwartung dann an diesen Ort gestellt wird und viele freuen sich da, dass das Eierhäuschen wieder auf hat. Bei den anderen, die können nicht verstehen, warum man dann jetzt seinen Kaffee nicht mehr selber kochen kann, weil das war auch ein Aushängeschild der damaligen Gastronomie des alten Eierhäuschens, dass die Leute, die nicht so viel Geld hatten, sich ihren Kaffee selber brachten und den dort heißes Wasser bekommen haben.
Okay.
Und, und es ist nicht so, dass ich mir keine Gedanken darüber gemacht habe, wie man so etwas umsetzen könnte.
Ja.
Aber ich meine, manche Zeiten ändern sich und ich glaube, das ist aber auch also mir bringt es total Spaß, auch mittlerweile mit Leuten, die halt nicht diesen, ja, die halt einfach medial gar nicht diesen Zugang haben, sich darüber zu informieren, wie funktioniert Essen und woher kommt mein Essen vor allem. Und es ist, glaube ich, uns allen bewusst, dass natürlich sich gut zu ernähren ganz viel damit zu tun hat, wie viel Geld man verdient, aber auch so versuchen wir wirklich da ein bisschen Aufklärung zu leisten und für die Rentner und Leute aus der Nachbarschaft bieten wir einen Senioren- bzw. Nachbarschaftsrabatt an und versuchen so auch einfach ins Gespräch zu kommen.
Sehr nett, ja. Zusätzlich ist sogar der überwiegende Teil des Gebäudes ein Art Space, also fungiert als Ort für Ausstellungen, aber auch für Künstler und Künstlerinnenresidenzen. Erzählst du uns was dazu, wie das anläuft? Ob das schon anläuft?
Das ist angelaufen. Ja. Die ersten Künstler und Künstlerinnen sind Anfang April eingezogen, gemeinsam mit der ersten Ausstellung sozusagen. Die erste Ausstellung heißt Parkeinsichten und es beschäftigt sich tatsächlich mit dem Spreepark, der Spreepark Art Space, so heißt quasi das, also es ist der Oberdeckel von der unter der künstlerischen Leitung von Frau Katja Assmann, die sich genau um die Ausstellung kümmert, die dort jetzt und auch in Zukunft stattfinden. Und wie gesagt, die erste Ausstellung Parkeinsichten beschäftigt sich ausschließlich mit dem Park. Da haben sich Künstler und Künstlerinnen über mehrere Jahre mit dem Spreepark beschäftigt und das dann irgendwie zusammengestellt. Man kann riechen, fühlen, sehen und irgendwie ist eine sehr interaktive Ausstellung, was so in den letzten Jahren im Park passiert ist, weil es ist ja nicht nur ein Lost Place, sondern auch wirklich ein abgesperrter Raum, in dem sich Flora und Fauna irgendwie breit gemacht haben. Es ist super, super spannend und wirklich eine ganz interaktive Ausstellung für jedermann. Und das Ganze passt sich jetzt an. Also die zukünftigen Ausstellungen sind nicht nur auf den Park bezogen, aber natürlich haben die alle einen Hintergrund, der sich viel mit der Natur beschäftigt, auseinandersetzt. Genau. Und so viel kann ich gar nicht zu den Künstlerinnen sagen, weil die, wie gesagt, die ganze Kuratierung des Art Space liegt gar nicht unter meiner Haube.
Ja. Verstehe.
Ich freue mich nur, dass ich in so einem kreativen Umfeld arbeiten kann.
Kunst hat auch in deinem letzten Restaurantprojekt schon eine Rolle gespielt, glaube ich. Ist das vielleicht auch ein Berlin-typischer Zugang oder was macht so Berlins Gastroszene besonders? Vielleicht auch im Gegensatz zu Hamburg?
Also ich glaube, dass Berlins Gastroszene gerade jetzt und gerade in Zeiten, wo wir irgendwie in einer Wirtschaftskrise stecken, ja, doch teilweise immer noch stecken tatsächlich, dieses kreative Umfeld, das man in Berlin ja nun mal hat, das dazu führt, dass Konzepte irgendwie neu gedacht und neu erfunden werden und man hier einfach die Möglichkeit hat, auch Gastro zu machen, ohne rein profitorientiert zu denken, sondern wirklich auch mehr an den Konsumenten denkt oder an die Gäste, weil es hier teilweise noch möglich ist, ja, was anders zu machen. Und in Hamburg weiß man ja, dass irgendwie die Mieten extrem hoch sind und man einfach auch nicht die Möglichkeit hat, mal so was Cooles aus dem Mund zu stampfen, ohne dass man einen riesen Investoren hinter sich hat.
Ja. Jessie, erklär doch mal, wie kommt man zu euch? Ich bin zwar auch Berlinerin, aber ich war noch nie im Plenterwald.
Der Plenterwald, also der Plenterwald, das hört sich immer so weit an, weil mit Wald verbindet man ja gleichzeitig irgendwie immer, okay, weit draußen. So weit draußen ist es gar nicht. Also der Plenterwald ist unweit, quasi direkt angrenzend an den Treptower Park. Im Sommer natürlich am besten zu Fuß und mit dem Fahrrad erreichbar. Gerade jetzt auch im Mai ist es total schön, weil alles noch so saftig grün ist und die Vögel zwitschern und nach einem langen, grauen, dunklen Winter tut es total gut, sich die Zeit zu nehmen und sich aufs Fahrrad zu schwingen und einfach durch die Natur zu fahren. Und man ist jetzt, wie gesagt, keine 3 Stunden unterwegs, sondern man kann ganz leicht vom Treptower Park mit dem Fahrrad am Wasser entlang zu uns kommen.
Und apropos, auch mit dem Schiff kann man auch fahren.
Neuerdings auch mit dem Schiff.
Wo steigt man denn da ein eigentlich?
Es gibt 2 Routen. Es gibt einmal die Stern und Kreis, also die ganz bekannte traditionelle Spreedampferfirma. Stern und Kreis heißen die. Die fahren uns immer samstags und sonntags an, 2-mal.
Ja.
Man kann einsteigen an der Janowitzbrücke und hat dann mehrere Stationen. Die Endstation ist dann das Eierhäuschen. Und man kann genau gleichermaßen auch im Eierhäuschen einsteigen und dann direkt zurückfahren zur Janowitzbrücke.
Ja.
Und jetzt neuerdings gibt es auch ein ganz schönes Schiff. Die Reederei Berliner Welle fährt mit einem ganz süßen alten Schiff, das jetzt auch neu aufgefrischt wurde, fährt sie vom Hackischen Markt dann auch die Spree entlang und fährt Mittwoch bis Samstag an die Anlegestelle am Eierhäuschen.
Sehr schön.
Die ganzen Anlegerzeiten findet man online über Spreepark Artspace. Und da ist dann so ein Kalender, der auch zeigt, wer wann wo abfährt und bei uns anlegt.
Ah, perfekt. Jessie, was beschäftigt dich neben deinem Restaurant noch in diesem Mai? Also hast du Bücher, die du unbedingt noch lesen willst oder Konzerte, die du besuchen willst? Ich habe gesehen, das Berliner Theatertreffen findet wieder mal traditionell im Mai in Berlin statt. Ist das vielleicht was für dich? Was hast du vor?
Also ich bin total froh, dass genau das jetzt mein Team im Eierhäuschen steht und ich mich wieder ein bisschen mehr genau um das Berlin kümmern kann, was ich so sehr liebe, weil es passiert, genau wie du schon sagst, vor allem im Mai so viel. Ich habe tatsächlich gar nicht so viel auf dem Plan, aber was ganz weit oben steht, ist die Ausstellung im Gropiusbau.
Ja, welche ist das?
Da gibt es den Radical Playgrounds als Teil der Berliner Festspiele, glaube ich, und läuft auch nur für ein paar Wochen und da habe ich ganz, ganz viel Gutes gehört. Genau, eine Freundin von mir hat das mit aufgebaut. Das steht jetzt tatsächlich auch diese bzw. nächste Woche auf dem Plan.
Okay. Ich habe noch gelesen, Karneval der Kulturen findet statt. Das ist gleich sozusagen im Nebenstadtteil, nämlich in Neukölln, aber auch die Internetkonferenz Republika und das DFB-Pokalfinale ist auch in Berlin. Möchtest du da vielleicht noch vorbeischauen?
Da gar nicht. Ich bin tatsächlich dann im Juni bin ich bei einem EM-Fußballspiel. Ich bin gar nicht so der Fußball-Nerd, aber da konnte ich mich nicht lumpen lassen. Es gab so eine Börse, weil da konnte man sich einschreiben und dann konnte man Plätze gewinnen.
Super. Und du hast gewonnen.
Ja, man konnte gewinnen, dass man dann Tickets kaufen kann für so ein EM-Spiel.
Ja.
Spanien gegen Kroatien. Das wird, glaube ich, ganz cool. Ja, aber ansonsten bin ich eher auch lieber in Galerien und Ausstellungen. So, das sagt mir eigentlich mehr zu.
Ja. Caspar David Friedrich schon gesehen in der Alten Nationalgalerie?
Ja, tatsächlich, den habe ich schon gesehen.
Ja, schon in die Schlange gestellt.
Ja. Das ist verrückt. Letztens gerade erst eine ganz tolle, auch ein Buch, wo wir über Bücher gesprochen haben, über Caspar David Friedrich.
Ja, das von Florian Illies wahrscheinlich, oder?
Genau.
Ja.
Tickets habe ich für Nick Cave. Für Nick Cave, der hat ein neues Album.
Okay, den magst du.
Für die Oldies unter uns. Ja, ja. Das irgendwie gehört das ein bisschen Kultur für die Älteren.
Aber ja auch für dich, die du ja gar nicht zu den Älteren gehörst.
Genau, nee, gar nicht. Ich meine, für mich war Nick Cave immer wie so ein kleiner Hero damals. Ich weiß gar nicht warum. Und dann ist es aber total von der Bildschirmfläche verschwunden. Und der kommt jetzt mit einem neuen Album und einem Konzert in der Uber-Arena.
Ah, okay. Ah, und da bist du da.
Da gehe ich hin, ja.
Ich würde sagen, dein Mai ist ziemlich voll, Jessie. Deshalb danke ich dir an dieser Stelle sehr herzlich und wünsche dir noch einen wunderschönen, erfolgreichen, prall gefüllten Monat mit vielen, vielen Gästen und viel Sonne, denn das ist, glaube ich, für euch auch nicht ganz unwichtig.
Das ist ganz wichtig. Ich freue mich. Danke, Rebecca. Und komm uns gerne bald besuchen.
Mach ich.
Bis dann. Ciao, tschüss. Ciao.
Das war der Harper's Bazaar Podkalender im Mai. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste. Im Juni auf harpersbazaar.de und überall, wo es Podcasts gibt.